Alle Lieder, die Bibeltexte, Wochenspruch, Römerbrief, alles weist auf den Predigttext hin, den ich gleich vorlese. Und erlaubt mir den Scherz, wenn Inge durch diese Programmgestaltung mich nicht dazu gezwungen hätte, ich hätte mich am liebsten davor gedrückt. Der Text hat es in sich. Es ist auf der einen Seite ein gewaltiger, ein bombastisches Szenario. Ich hätte fast gesagt, dass Hollywood sich seine Zähne dran ausbeißen würde. Und auf der anderen Seite heftig, richtig heftig. Genug angefüttert? Jesaja 6, 1 bis 13. Soll nicht an der Brille liegen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an. So, jetzt ist mir endgültig zu warm. Berührte mit dieser feurigen Kohle meinen Mund und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, Herr, sende mich. Und er sprach, und jetzt hört bitte genau zu: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht, verstocke das Herz dieses Volks und lasse ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird dieser Stumpf sein. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ihr werdet mir sicher zustimmen, das sind wahrlich keine alltäglichen Bilder, mit denen uns die Bibel hier und heute konfrontiert. Der Thron Gottes, Seraphim, nicht mit 2, nicht mit 4, mit 6 Flügeln, dass die Dreidimensionalität andeuten soll. Ich versuche mir das vorzustellen, wie das aussieht, wie die gefaltet gewesen sein müssen. Meine Logik, meine Vorstellungskraft kommt hier an seine Grenzen. Und auch was da geschieht, ist höchst seltsam und ungewöhnlich und irgendwie unbegreiflich. Gott selbst erscheint, Lippen werden reingebrannt. Gut, Gut, dass unser Seminardirektor keine glühenden Kohlen hatten, als wir damals aufgenommen worden sind. Jesaja wird gesandt, um Herzen zu verstocken. Versteht ihr das? Ich erstmal nicht. Auf der anderen Seite, seit ich Gottes Wort predige, nächstes Jahr sind es 25 Jahre, habe ich zugegebenermaßen auch manches erlebt, wo mein Verstand bei weitem nicht ausgereicht hat, um das nachzuvollziehen. Und ich meine jetzt nicht so Rauchen, Rauch im Tempel, das habe ich letztes Jahr tatsächlich erlebt, aber war anders. Und aus diesen ganz persönlichen Erfahrungen beginnt jetzt dieses merkwürdige Jesaja-Wort doch zu mir zu sprechen. Wenn ich davon jetzt erzähle, vielleicht hilft es euch ein wenig, auch mit diesem Text besser umgehen zu können. Werden sehen. Manchmal fragt mich jemand, warum sind Sie denn ausgerechnet Pastor geworden? Nicht selten in dem Zusammenhang, wenn man weiß, dass ich vorher einem durchaus weltlichen Beruf nachgegangen bin. Scheint also irgendwie etwas Besonderes zu sein, wenn jemand predigen darf, predigen will, predigt auf so einer Kanzel wie heute. Also irgendwie scheint das anders zu sein als bei den meisten anderen Menschen, wo wir als Freikirchler gerade uns überlegen, wieso eigentlich? Aber scheinbar doch, zumindest, ich werde ja gefragt, warum sind Sie Pastor? Und ich weiß, dass der so fragt, etwas von einer Berufung hören will, die einen Menschen in eine pastorale Aufgabe führt. Ich gebe zu, das ist ganz oft der Fall, aber das muss gar nicht immer so sein. Ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die erst im Laufe ihres Dienstes gespürt haben, dass sie sich einmal für den richtigen Weg entschieden haben. Und ich möchte im Sinne des Textes auch nicht verschweigen, dass ich auch andere Kollegen kenne, die so ein Berufungserlebnis hatten, und heute verkaufen sie Autos. Trotzdem meine ich, dass jemand, der den Dienst im Reich Gottes für Berufung hält, viel von dem verstanden hat, worum es dabei wirklich geht. Das ist kein Job wie jeder andere. Aber keine Epauletten. Und es geht auch, glaubt's mir bitte, nicht darum, was unterm Strich finanziell dabei rauskommt. Also das jetzt ohne zu jammern, aber da wäre mein Portemonnaie anders ausgestattet, wenn ich heute noch Banker wäre. Jo, könnte Jan jetzt sagen, schick's ja seine Frau arbeiten. Stimmt auch wieder. Also auch das wäre Jammern auf höchstem Niveau, das Jesaja schon gar nicht meinen kann, wenn hier die glühenden Kohlen und von Berufung und ich und doch nicht ich, und wenn, dann aber zur Verstockung. Also irgendwie muss es anders sein. Warum sind Sie Pastor geworden? Das meint oft ganz schlichtes Erstaunen. Der andere hat unser einer als seinesgleichen erlebt. Das will ich jedenfalls hoffen. Kann über dieselben Witze lachen, spricht hoffentlich dieselbe Sprache. Ich benehme mich nicht anders. In der Regel, hoffe ich, falle ich auch nicht auf durch das, was ich anhabe. Die Jacke habe ich schon weggetan, damit sie jetzt auch einigermaßen normal aussieht. Das könnte ich auch noch wegmachen, aber dann sieht es irgendwann blöd aus. Also hier vorne, ich weiß, es gibt ein paar Ältere von euch, die schimpfen dann hinterher wieder. Wie konntest du das denn machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Jesaja 6, Knibbel, geht es um was anderes. Sie sind Christ? So werdet ihr vielleicht ab und zu mal gefragt. Hier geht es nicht ums Amt. Kenne ich eh nicht. Unser Pastorstatus ist kein Amt. Da unterscheidet der Thomas sich von mir und ist auch nicht schlimm. Es ist ein Dienst. Sie sind Christ? Warum denn das? So diesen Aufschlag, ne? Wie konnte das denn passieren? Das kann der andere nicht verstehen. Das ist für ihn eine andere Welt. Da kommen in ihm die alten Bilder von Kirche hoch, mit enger Moralvorstellung, ein bisschen weltfremd. Und schon ist ein Graben da. Plötzlich redet man andere Sachen miteinander. Ich habe damit gar nicht angefangen, aber der andere. Vom Glauben, wie von einem Märchen, das man mühsam wieder verstaubt aus einem Regal ziehen muss. Und es passiert oft, dass sich unser Gegenüber dann meint, entschuldigen zu müssen dafür, dass er gar nicht so oft Zeit hat, um sonntags in die Kirche zu gehen. Blöde Gesprächsdynamik, die da manchmal abläuft. Was soll man dann sagen? Dass der Dienst in der Gemeinde Freude macht? Dass wir gerne auf mehrere Abende in der Woche und auf mindestens 2 Sonntage frei im Monat verzichten? Dass es nichts Wichtigeres gibt, als mit Gott im Reinen zu sein? Dass auch für ihn, mein Gegenüber, die Ewigkeit auf dem Spiel steht? Dass Jesus auch der Herr seines Lebens sein will? Richtig wäre und ist das alles. Nur mein Gegenüber wird das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verstehen. Da können wir uns mühen, noch und noch. Er weiß nun, die oder der tut ihren, seinen Dienst in einer christlichen Gemeinde. Die müssen so reden. Man hört uns zwar, aber man versteht uns nicht. Was Jesaja hier erzählt, wenn auch vor einer gewaltigen Kulisse, meint in meinen Augen nichts anderes. Er berichtet von einer Sache, einem Ereignis, das sein Leben durchdrungen hat, das ihn verwandelt hat und auf einen völlig neuen Weg geführt hat. Ganz anders als Jeremia, der als junger Mensch sagt, ich bin viel zu jung, Herr, nur nicht ich. Jesaja, das muss man sich vorstellen, diese Seraphim, der ganze Qualm, die Kohlen, der meldet sich freiwillig, ich, Herr, sende mich. Ich würde ja schlottern in so einer Kulisse. Jesaja nicht. Also das muss was mit ihm gemacht haben. Und dann kommt der Auftrag und die Seifenblase. Was werden wohl seine Volksgenossen, die Israeliten in der Antike im 7. Jahrhundert vor Christus gedacht haben? Wir werden sie bei ihm dann anschließend erlebt haben, als er diese Geschichte erzählt hat, um deutlich zu machen, wo seine Autorität als Prophet herkommt. Also ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet, wenn ich vor mittlerweile 12 Jahren mit so einer Geschichte hier als Berufungserlebnis angetreten wäre. Ja, Silvi, ne? Das wäre eine Story gewesen. Aber das Rauchen habt ihr mir inzwischen schon abgewöhnt. So viel zum Thema Rauch im Raum. Nein, ich will jetzt gar nicht das ins Humorvolle oder gar Lächerliche runterziehen. Dafür ist diese Situation zu ernst. Aber ich möchte bewusst den Humor nicht verlernen, weil die Botschaft, die hier rübergebracht wird, ist sehr frustrierend. Die ist deprimierend. Es gilt, Herzen zu verstocken. Und das Volk Israel, sie haben ihn als jemanden erlebt, der von Schuld redet, wo sie keine sehen. Der abgesondert von den Menschen lebt, und sich alleine fühlt, der etwas in ihr Leben hereinholen möchte, das sie von sich aus gar nicht haben wollen. Denkt jetzt nicht, ich wollte heute über Gemeinde einerseits und über Pastorenschaft andererseits reden. Es gibt nämlich eine dritte Aufgabe, die haben wir hier alle. Und die haben wir auch höchst selbst von Gott übertragen bekommen. Und ich behaupte, jede Christin, jeder Christ ist berufen oder wir machen was falsch. Es geht ganz schlicht und einfach ums Christsein. Du und ich. Ein Christ in einer Welt, die sich zwar zum Teil noch christlich nennt, die aber doch zum größten Teil Gottes Worte, wenn überhaupt, dann auch nur noch hören, aber nicht verstehen. Und die schon gar nicht danach leben wollen. Das ist doch so im 7. Jahrhundert vor wie im 21. Jahrhundert nach Christus. Oder habe ich eine falsche Wahrnehmung? Und jetzt will ich von euren Erfahrungen reden mit dieser Aufgabe, die Gott uns überträgt. Spott der Mitmenschen beim Gang sonntags in welche Kirche auch immer. Du musst es ja nötig haben. Nicht verstehen, wenn du über deinen Glauben gesprochen hast. Ich glaube nur, was ich sehen kann. Das vielsagende, süffisante Lächeln einer Nachbarin oder eines Arbeitskollegen, wenn du von einem Erlebnis mit der Führung Gottes gesprochen hast. Das war doch bloß Zufall. Da hast du in Wahrheit erlebt, was Jesaja hier sagt. Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Das ist deine Erfahrung. Nicht nur Jesajas, nicht nur meine. Glaubt mir, ich bin weit davon entfernt zu begreifen, warum die Menschen so verstockt sind, warum sie von der Sache Gottes nichts wissen wollen. Aber in den Worten des Jesaja hört es sich fast so an, als wenn Gott das genau so will. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das steht da. Ja? Das Loch im Hebräischen, was nicht heißt, steht da dreimal. Ich habe extra geguckt in der Hoffnung, dass der Übersetzer Luther sich vertan hat. Schade, der wusste, was Hebräisch ist. Nicht, nicht, nicht. Aber ist Gott das wirklich selbst, der das verursacht? Also, dass dem so ist, das ist nicht nur deine Erfahrungswelt und meine Erfahrungswelt. Also, gucken wir mal nach Washington, nach Istanbul, nach Pyongyang, nach Damaskus. Es ist so. Die Welt steht auf Kopf. Man denkt doch, man wäre irre. Sind wir schon so alt? Mein Bruder, dessen 65. Geburtstag wir nächstes Wochenende feiern, sagte mir am Telefon noch, Lothar, ich habe vor vielen Jahrzehnten so als Student so immer gesagt, wenn einer 65 wird, dann versteht er die Welt eh nicht mehr, da kannst du nichts dran drehen. Jetzt bin ich selber so alt. Sag Rüdiger, tröste dich, dein Bruder ist 13 Jahre jünger, der versteht's auch nicht. Jesaja 6 ist brandaktuell. Aber noch einmal, ist es wirklich Gott selbst, der die Menschen taub, blind und verstockt macht für sein Wort? Und wenn ja, warum? Ich muss euch gestehen, ich will diese Frage nicht beantworten, denn ich kann es auch nicht. Eine der Fragen in der Bibel, die auch mir ein Rätsel sind. Trotzdem helfen mir die Worte des Propheten. Ich bin gesandt zu predigen, den Willen Gottes immer und immer wieder zu verkündigen, ob andere es nun verstehen oder nicht. Ob sie es nun annehmen oder ihre eigenen Wege gehen. Das ist meine Berufung. Das ist unser Auftrag, wenn wir in der Gemeinde Dienst tun und die Sache Gottes vorantreiben wollen. Ob beim Jubiläum vor 3 Wochen oder im Café nächsten Donnerstag wieder. Ich weiß auch nicht, wie unsere Gäste reagieren. Mich hat das beeindruckt, dass die, deren Sprache man nicht versteht und die unsere auch nicht, am dankbarsten waren. Wir anderen haben hinterher analysiert und überlegt, wie kann man das noch optimieren und war das überhaupt gut, was wir da gemacht haben. Oh Mensch, können wir kompliziert sein. Aber wir wissen das nicht. Vielleicht ist es nächsten Donnerstag schon anders. Vielleicht kommen wir da richtig ins Schwitzen, weil wir angefochten werden. Ich will es nicht hoffen, aber vielleicht gibt es auch mal bei uns vor der Kirche eine Prügelei und nicht nur vor der Moschee. Wer weiß das denn? Jesaja 6 hat ein ganz weites Feld. Und ich will hier keine Angst machen. Ich möchte, dass wir realistische Christen sind. Aber unsere Berufung nicht aus dem Blick verlieren. Seit ich diesen Text zu mir habe sprechen lassen, weiß ich, es ist mit meiner Predigt, mit meiner Verkündigung vielleicht nicht der kleinste Erfolg vergönnt. Das kann sein. Wer bin ich, wenn Jesaja so spricht? Ganz anderes Kaliber. Aber ich weiß auch, und das klingt jetzt vielleicht hart, wenn ich die Sache Gottes in redlicher Mühe in Erinnerung der Menschen bringe, ja, ich sage das jetzt mal so, dann bin ich letztlich nicht mehr dafür verantwortlich, was daraus wird. Das ist eine Erleichterung. Das ist eine Erleichterung. Ob sie es anhören, befolgen, bedenken oder verwerfen. Mein Auftrag ist nur dies, geh hin und sprich zu diesem Volk, Punkt, Punkt, Punkt. Nicht mehr. auch nicht weniger. Und genauso denke ich es mit dem Auftrag und Dienst aller Christen. Es kann sein, dass einem, dem es mit dem Christentum wirklich ernst ist, der Wind ganz schön ins Gesicht bläst. Jawohl, versprechen wir uns hier nichts Falsches. Ich bin so dankbar, dass der Auftakt des Cafés eine so wunderschöne Erfahrung war. Aber daraus können wir auch keinen Dauerauftrag machen. Da kann Wind blasen, ja bitte. Kurzhaarschnitt und es geht. Man kann mit gutem Gewissen dann halt nicht mehr mitmachen, zum Beispiel, wenn einer in der Öffentlichkeit verleumdet wird oder Anneliese verprügelt wird. Da kann man nicht einfach weggucken. Man kann nicht mittuscheln, wenn die Gerüchte gehen, und man kann nicht stillhalten und schweigen, wenn sich die lieben Mitchristen mal wieder unchristlich verhalten. Wer dann unter Berufung auf den Herrn Jesus Christus seinen ehren- oder hauptamtlichen Dienst, völlig egal, lebt und seinen Auftrag an der Gemeinde erfüllt, der wird es merken. Öfter als es einem lieb ist. Andere hören es zwar, aber sie verstehen es nicht. Sie sehen es zwar, aber sie merken es nicht. Es ist ein und dieselbe Erfahrung, die der Prophet, die ich und die wir alle gemeinsam machen. Die Verstocktheit von Menschen. Vielleicht kann uns dann aber auch dieser Text gerade trösten. Nämlich, das muss so sein, hoffentlich nicht immer, aber eben leider auch gar nicht so selten. Wir sind nicht unbedingt auf dem falschen Weg, wenn uns die Leute nicht verstehen. Im Gegenteil. Lassen wir uns von dem alten Propheten, der schreibt das ja hier mit Sicherheit rückblickend, unseren Auftrag als Einzelne und als ganze Gemeinde, unabhängig von der Resonanz, weiter, auch zukünftig voller Liebe, Motivation und Engagement machen. Denn, wie heißt es bei Jesaja 6, ganz am Schluss, da liest man fast drüber weg, doch wie bei einer Eiche oder Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Nur darum geht's. Um diesen einen heiligen Samen. Wer oder was das wohl ist,